Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 4. Heute wollen wir uns befassen mit den Versen 3 und 4 in der Predigt. Darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde, sondern wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Der Apostel Paulus hatte das große Vorrecht, ein Diener des neuen Bundes, des Gnadenbundes zu sein. Viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört, so hatte Jesus zu seinen Jüngern gesagt. Zu ihnen gehörte inzwischen auch der Apostel Paulus. Er durfte erleben, dass Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums von der Gnade Gottes in Christus Jesus zum Glauben gekommen waren und nun Frieden mit Gott hatten. Auch in Korinth war durch das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes, der ja aufs Engste mit dem Gnadenbund verbunden ist, durch den Dienst des Apostels und seiner Mitarbeitergemeinde Jesu entstanden, ein Wunder der Gnade Gottes. Menschen waren aus dem geistlichen Tode zum ewigen Leben hindurchgedrungen, wie Jesus es verheißen hatte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und bei allen Leiden, die mit diesem Dienst verbunden waren, durfte Paulus immer wieder die große Freude erleben, welch herrliche Früchte die Predigt von der Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu hervorbrachte. Es gab jedoch auch eine schmerzliche Seite in seinem Dienst, nämlich, dass es viele Menschen gab, besonders aus dem jüdischen Volk, die im Unglauben verharrten. Ihnen blieb die Herrlichkeit des Evangeliums verdeckt, wie er hier schreibt, in Vers 3, ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden. Insgesamt waren es nur wenige, die zum Glauben an Christus kamen. Und somit hatte Paulus nicht nur Erfolge in seinem Dienst zu verzeichnen. Das verleitete ihn aber nicht dazu, irgendwelche Kunstgriffe und zweifelhafte Methoden anzuwenden, um seine Botschaft um persönlicher Vorteile willen dem Geschmack seiner Zeitgenossen anzupassen, wie er in Vers 2 schreibt, und damit haben wir uns ja ausführlicher beschäftigt in der Predigt vor einiger Zeit, sondern wir meiden, so schreibt Paulus, wir meiden schändliche Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. In dem Buch, das leider nicht so bekannt ist, von Ian Murray, Spurgeon, wie ihn keiner kennt, wird Spurgeon zitiert mit folgenden Worten, gerade auch im Blick auf dieses Thema falscher Methoden, Verfälschung des Evangeliums und dergleichen. Ich wünsche mir keinen Erfolg, so Spurgeon, in meinem Dienst, es sei denn, Gott schenke ihn mir. Und ich bete, dass ihr, die ihr Arbeiter Gottes seid, euch keinen Erfolg wünscht, außer dem, der auf Gottes Art und Weise gewonnen wird und von Gott selbst kommt. Denn wenn ihr euch durch sonderbare unchristliche Methoden Neubekehrte wie Sand am Meer anhäufen könntet, würden sie doch wie der Sand am Meer alle wieder verschwunden sein, sobald eine neue Flut kommt. Soweit dieses Zitat von Spurgeon. Es ist eine äußerst betrübliche Tatsache, das ist so, dass im Laufe der Jahrhunderte der Verkündigung des Evangeliums immer nur verhältnismäßig wenige zum Glauben an Christus gekommen sind. Die Predigt von der Gnade, die in Christus Jesus erschienen ist, erzeugt nicht nur Annahme, sondern sie erregt auch Widerstand und Ablehnung. Sie erregt Feindschaft. Petrus vergleicht seine Zeit mit der Zeit Noahs, in der Jesus in seinem Geist durch Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, den Menschen das Heil verkündigte und nur wenige gerettet wurden. Obwohl Gott lange Zeit Geduld übte, 120 Jahre lang, und mit dem Gerecht wartete, verharrten sie im Ungehorsam. Und jetzt warten sie an einem Ort der Gefangenschaft auf ihre endgültige Verurteilung. So im 1. Petrusbrief, Kapitel 3. Nur wenige waren es also zur Zeit Noahs, die gerettet wurden. Und so war es offensichtlich zur Zeit der Apostel. Und genauso geschah es im Laufe der gesamten Kirchengeschichte, was immer auch mit Leidenswegen für die Gemeinde Jesu verbunden war. Und so wird es auch vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus sein. So lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 17. Da sagt der Herr Jesus, und wie es geschah zu den Zeiten Noahs, so wird es auch geschehen in den Tagen des Menschensohns, also wenn der Menschensohn offenbar werden wird in seiner Macht und Herrlichkeit vor aller Welt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und brachte sie alle um. Es hat im Laufe der Kirchengeschichte auch Zeiten gegeben, sogenannte Erweckungszeiten, in denen Scharen von Menschen zum Glauben an Christus gekommen sind. Doch auch in solchen Tagen überwog die Masse derer, die im Unglauben verharrten. Es waren immer wieder verhältnismäßig wenige Menschen, denen Gott das Herz öffnete für den Empfang des Evangeliums. In sehr negativer und äußerst tragischer Weise änderte sich die Situation im 4. Jahrhundert, als unter Kaiser Konstantin dem Großen das Christentum zur Staatsreligion erhoben wurde und man nun anfing, die Andersgläubigen im Staat zu verfolgen. Eine Verunstaltung und eine Verfälschung des christlichen Glaubens. Die wahren Gläubigen blieben immer zu allen Zeiten eine kleine Herde. So sagt der Herr Jesus selbst zu seinen Jüngern, fürchtet euch nicht oder fürchtet dich nicht, du kleine Herde. Vor Jahren schaute man in unserem Lande in den christlichen Kreisen mit großer Begeisterung auf die Megagemeinden in Korea und auf Koreas Beta. Es ist mir noch gut im Gedächtnis geblieben, dass ein holländischer Missionar, der in Korea tätig gewesen war, auf einer Bibelkonferenz uns Teilnehmer aufklärte. Die Koreaner, so sagte er, seien zutiefst religiös. Die Gemeinden, in denen das Evangelium von der uns in Christus Jesus zugerechneten Gerechtigkeit vor Gott gepredigt würde, seien verhältnismäßig klein. Charles Spurgeon durfte in seinem Dienst am Evangelium eine wunderbare Zeit geistlicher Erweckung erleben. Scharen von Menschen kamen zum Glauben an Christus. Und so konnte er, wie man in dem bereits zitierten Buch von Ian Murray lesen kann, so konnte er bezeugen, mein Leben war ein einziges großes Erntefest. Und doch erlebte auch er bereits während seines Dienstes mit der Zeit eine Veränderung der Situation. Er sagt, verglichen damit, wie es vorher war, ist es schwer, Aufmerksamkeit für Gottes Wort zu gewinnen. Ich habe immer gedacht, wir müssen nur das Evangelium predigen und schon drängen die Menschen heran, um es zu hören. Ich fürchte, ich muss meinen Glauben diesbezüglich korrigieren. Wir alle spüren, dass unter den Massen ein Verhärtungsprozess stattfindet. Und schon lange habe ich aufgehört, Köpfe zu zählen. Es war damals eine Zeit noch, in der in einer Woche viele, viele zum Glauben an Christus gekommen waren. Aber die Zeit hat sich geändert, auch zu Lebzeiten von Spurgeon. Und so schreibt er, so lange habe ich aufgehört, Köpfe zu zählen. Die Wahrheit ist gewöhnlich in der Minderheit in dieser bösen Welt. Nun, von all diesen Menschen, denen das Evangelium verdeckt ist, bezeugt Gottes Wort, die Bibel, nicht nur an dieser Stelle, dass sie verloren sind. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, so schreibt Paulus. Und das ist eine ungemein ernste Wahrheit, die in unseren Tagen von vielen Kanzeln verbannt ist. Man will, wie man sagt, die Menschen nicht mit dem Höllenhund in den Himmel jagen. Nun, das ist ein Argument, das leicht zu entkräften ist. Warnt man nicht in unseren Tagen mit beängstigenden Szenarien vor den Auswirkungen des sogenannten Klimawandels? Droht der Staat nicht auch mit manchmal langen Haftstrafen, wenn seine Gesetze übertreten werden? Ich persönlich wohnte 15 Jahre lang unmittelbar neben einem Gefängnis. Habe ich das nur geträumt? Oder war es nicht schreckliche Wirklichkeit, dass dort den Menschen die Freiheit entzogen wurde? Ist es verkehrt, vor Strafen und Gefahren zu warnen? Ist es verkehrt, Menschen vor dem ewigen Verderben zu warnen? Ist doch ein Ausdruck der Liebe, wenn man sie darauf aufmerksam macht, dass es ein ewiges Verderben gibt und dass es nur einen Weg gibt, der Rettung, wie Petrus es auch bezeugt. Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden. Wir warnen aus Liebe vor dem ewigen Verderben. Im Johannesevangelium heißt es, wer dem Sohn nicht gehorsam ist, also wer nicht an ihn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Und davor will Gott den Menschen bewahren. Dafür gab er seinen geliebten Sohn. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott lässt niemanden kalten Herzen ins Verderben laufen. Er sehnt sich danach, mit dem Gottlosen wieder Gemeinschaft zu haben. Er hat ein Verlangen danach, dass Menschen errettet werden. Wir lesen das im Propheten Hesekiel. Da heißt es, so spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr. Ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? sehen. Also Gott hat ein tiefes Verlangen, eine Sehnsucht danach, dass Menschen errettet werden, von Neuem geboren werden, umkehren von ihren bösen Wegen. An dieser Sehnsucht haben wir als Gläubige Anteil. Der Gedanke an die ewige Gottverlassenheit eines Menschen lässt uns ja nicht ungerührt. Im Gegenteil, wir leiden darunter. Und wir beten darum, dass Menschen vom ewigen Verderben errettet werden. Wir wollen uns also nicht dazu verleiten lassen, das eindeutige Zeugnis der Schrift hinsichtlich dieser überaus ernsten und erschreckenden Wahrheit zu verleugnen, dass es eine ewige Verdammnis gibt. So war ich einmal in einer Versammlung zugegen, in der gelehrt wurde, dass selbst der Teufel noch selig würde. Wenn nun jemand verloren geht, dann gibt es nach unserem Text zwei Gründe dafür. Ich lese noch einmal. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Es geht an dieser Stelle, in diesem Text, den wir heute Morgen hier in der Predigt behandeln. Es geht an dieser Stelle nicht um das souveräne Handeln Gottes in seiner Erwählung, sondern um die Verantwortung des Menschen und das Wirken Satans. Die Wahrheit von der Erwählung schließt diese beiden Faktoren nicht aus. Es ist uns auch nicht um die Frage zu tun, wie sich die Souveränität Gottes, die Verantwortung des Menschen und das Wirken Satans zueinander verhalten. Vielmehr geht es hier ausschließlich darum, dass der Mensch für seine Verlorenheit verantwortlich ist und auch der Satan darauf hinarbeitet. Das sind die beiden Gründe, die Paulus dafür anführt, warum Menschen das Evangelium verdeckt bleibt. Verantwortung des Menschen, sein Unglaube und auf der anderen Seite das Wirken des Gottes dieser Welt, so nennt Paulus ihn. Es zeigt etwas von der Macht des Satans, der es darauf gelegen hat, die Menschen davon abzuhalten, das Evangelium zu hören, zu verstehen und daran zu glauben. Zunächst geht es uns um die Verantwortung des Menschen. Von Natur aus, das müssen wir immer wieder bedenken, steht jeder Mensch unter der Herrschaft der göttlichen Gebote des Gesetzes. So lesen wir Römer Kapitel 2. Das gilt nicht nur für das jüdische Volk, das das geschriebene Gesetz hat, sondern auch für die Heidenvölker. Können wir nachlesen, Römer Kapitel 2. Und weil jeder Mensch zunächst unter Gesetz steht, droht ihm als Sünder, als Gesetzesübertreter die Verdammnis. Davon spricht Paulus hier in Kapitel 3 des 2. Korintherbriefes. Von dem Bund des Gesetzes, der zur Verdammnis führt. Und nur für solche, die in Christus Jesus sind, also die sich im Gnadenbund befinden, die unter der Herrschaft der Gnade stehen, gibt es kein Verdammungsurteil mehr. Wie Paulus ja sagt, Römer Kapitel 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis mehr, kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind, die an Christus glauben. Gibt kein ewiges Gericht mehr für sie. Wunderbare Botschaft für alle, die an Christus glauben. Sie sind durch das Blut Jesu und durch sein Leben beschenkt worden mit der vollkommenen Gerechtigkeit vor Gott. Und so durfte auch ein Apostel Paulus, der sich im Blick auf seine Vergangenheit als Lästerer, als Verfolger und Frevler bezeichnete, Barmherzigkeit erlangen. Selbst ein Paulus durfte Barmherzigkeit erlangen. Schließlich hatte er die Gemeinde Jesu verfolgt. Es klebte Blut an seinen Fingern. Er stand dabei, freute sich darüber, als Stephanus gesteinigt wurde. Er war ein Lästerer. letztlich in der Tiefe seines Herzens trotz seiner Frömmigkeit, seiner Gesetzesfrömmigkeit ein Feind Gottes, ein gottloser Mensch. Und doch er durfte Vergebung seiner Sünden empfangen und auch ein Diener am Evangelium werden. Welch eine Gnade ist das doch. So wird es uns bezeugt im Propheten Jesaja. Und wenn eure Sünde blutrot wäre, so soll sie doch schneeweiß werden. Es gibt also auch unter uns niemanden, der sagen könnte, ich bin ein zu großer Sünder. Egal, was gelaufen ist in deinem Leben, ganz egal, wie es um dich steht, welche eine sündige Natur du hast, das Blut Jesu hat allen Schaden gut gemacht. Wer jedoch diese überaus große Gnade Jesu ablehnt, bleibt unter dem Verdammungsurteil Gottes. Und so berichtet uns Lukas von den Pharisäern, dass sie den Heilsratschluss Gottes für sich missachteten und Gott nicht recht gaben und sich darum nicht von Johannes dem Täufer taufen ließen. Können wir nachlesen, Lukas Kapitel 7. Die Zöllner kamen, die ganz allgemein als Sünder galten, mit denen wollte man keine Gemeinschaft haben. Die kamen, um sich von Johannes taufen zu lassen, um Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hielten das nicht für nötig. Sie meinten, sie brauchten keine Vergebung. Und sie weigerten sich, sich mit den Zöllnern, mit den Sündern auf eine Stufe zu stellen. Und so verharrten sie bewusst im Unglauben und gingen verloren. Sie verwarfen den Ratschluss Gottes, den Liebesratschluss Gottes im Blick auf sich selbst. Sie verwarfen ihn. Niemand wird einmal vor Gott geltend machen können, ich war nicht erwählt, darum konnte ich ja nicht zum Glauben kommen. Er wird auch sonst nichts und niemanden für seinen Unglauben verantwortlich machen. Wir wissen, dass man im Allgemeinen viele Gründe dafür anführt, warum man nicht glaubt. Das Bekannteste ist vielleicht, oder der bekannteste Satz, warum kann Gott das zulassen? An solch einen Gott kann ich nicht glauben. Das wird er einmal vor Gericht, vor Gott nicht geltend machen können. Nichts, aber auch gar nichts. Auch nicht das Versagen anderer Menschen. Denn er steht nicht da vor Gott im Blick auf die Schuld der anderen, sondern im Blick auf seine eigene Schuld. Niemand wird also seinen Unglauben rechtfertigen können. Er geht verloren, weil er die Finsternis mehr liebt als das Licht, so heißt es im Johannesevangelium. Das ist also der eine Faktor, den Paulus hier betont, in diesem Zusammenhang. Warum kommen Menschen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit? Warum sehen sie nicht das helle Licht des Evangeliums? Sie sind verantwortlich dafür, sie verharren im Unglauben. Und neben der Verantwortung des Menschen nennt Paulus nur noch einen anderen Faktor, und das ist der Einfluss des Satans. Satan sorgt dafür, dass einem Menschen das Evangelium von Christus verdeckt bleibt. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist es denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, sie sind voll verantwortlich, denen der Gott dieser Welt, so nennt Paulus hier den Satan, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Hier geht es also um das Wirken des Satans. In einem Buch, das sich speziell mit seinem Wesen, mit dem Wesen Satans und seinem Wirken befasst, wird er als der große Unbekannte bezeichnet. Paulus nennt ihn den Gott dieser Welt. Die einzige Quelle, die uns über ihn Klarheit verschafft, ist die Bibel. In Christus Jesus glauben wir allem, was geschrieben steht. Ich betone das einmal, in Christus Jesus. In ihm, der jedem Wort der Heiligen Schrift des Alten Testaments als Wahrheit nahm und daran glaubte. In ihm glauben auch wir an jede Wahrheit der Heiligen Schrift, und das bezieht sich auch auf die Existenz des großen Widersachers Gottes, des Satans. Es bleiben natürlich für uns Rätsel, die wir mit unserem Verstand nicht lösen können. Bei allem, was wir in der Bibel über ihn erfahren, erwähnt Paulus hier seine Hauptabsicht, die darin besteht, den Sinn der Menschen zu verblenden, wie Paulus hier schreibt, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Es ist also eine Tatsache, dass Satan eine entscheidende Rolle dabei spielt, dass die Herrlichkeit des Gnadenbundes den Menschen verborgen bleibt. Satan zieht sämtliche Register, um zu verhindern, dass Menschen das Evangelium hören, dass sie es verstehen, dass sie Gott Recht geben in seinem Urteil, sowohl im Blick auf unsere Sündhaftigkeit als auch im Blick auf seine Gerechtigkeit, die uns in Christus Jesus zugerechnet wird, und dem Wort Gottes im Blick auf ihre Errettung Glauben schenken. Er zieht sämtliche Register, um das zu vermeiden. Gott sucht das Heil der Menschen und der Satan sein Verderben. Jesus nennt ihn einen Mörder und einen Lügner. Groß, Macht und viel List, sein grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinesgleichen. Alles, was ihm dazu dient, die Person Jesu und sein Heilswerk zu verdunkeln, ist ihm willkommen. Bis dahin. Das sehen wir oft gar nicht. Dafür haben wir oft gar kein Verständnis mehr. Bis dahin, durch bestimmte Störmanöver während einer Versammlung, während einer christlichen Versammlung, während des Gottesdienstes, von der zentralen Wahrheit abzulenken. Daran hat er ein Interesse. Wo hören wir das? Dass auch im Gottesdienst der Satan gegenwärtig ist, um durch alle möglichen Gedanken, die uns durch den Kopf gehen oder durch sonstige Störmanöver, von der zentralen Wahrheit des Evangeliums abzulenken. Er will nicht, dass gehört wird, und er will nicht, dass geglaubt wird. Er versucht es auf jede Art und Weise zu verhindern. Er hasst nichts mehr als das Wort vom Kreuz, weil in diesem Wort das vollkommene Heil Gottes liegt. In diesem Wort wird uns die Liebe Jesu zum Vater, die Verherrlichung des Vaters durch unseren Herrn Jesus Christus zugerechnet im Glauben. Das nennen wir Glaubensgerechtigkeit. Alles, was Christus ist im Blick auf den Vater, das gehört nun uns in ihm. Und der Satan hat nichts dagegen, wenn sich die Gemeinde Jesu hauptsächlich mit moralischen Anstrengungen und gesellschaftlichen Fragen beschäftigt, wenn andere Dinge in den Mittelpunkt rücken und nicht das Seelenheil des Menschen, ja? Wenn sie sich nur nicht mit dem Zentrum des Evangeliums befasst, dann ist er zufrieden. Ja? Dann mögen sie tun und lassen, was sie wollen. Er lässt sie zufrieden. Im Gegenteil, er fördert es sogar, dass die Gläubigen die Akzente verschieben und ihr Vertrauen mehr auf ihren Gehorsam in der Nachfolge Jesu setzen, als auf den stellvertretenden Gehorsam Christi. Er fördert jegliche Art von Gesetzeswesen. Luther sagt Folgendes: Verstehen wir diesen Artikel von der Rechtfertigung eines Sünders vor Gott recht und rein, so haben wir die rechte himmlische Sonne. So haben wir die rechte himmlische Sonne. Verlieren wir ihn aber, diesen Artikel, so haben wir auch nichts anderes als höllische Finsternis. Dann wird es dunkel, ja. Ja. Uns blind zu machen für die helle Sonne des Evangeliums, das ist das Werk Satans. Es ist wichtig, dass die Gemeinde Jesu nicht in Unkenntnis über seine Bosheit ist. Den Gegner zu kennen, ist nicht nur in kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern auch in sportlichen Wettkämpfen von großer Bedeutung. Und das gilt auch für die Gemeinde Jesu. Es ist uns nicht unbekannt, sagt Paulus an anderer Stelle, was er vorhat, was er im Schilde führt. Seine Machenschaften, seine Boshaftigkeit ist uns nicht unbekannt. Nun, ihr Lieben, das sind also diese beiden Gründe, die Paulus hier anführt. Verantwortung des Menschen, das Wirken des Satans. Aber wir wollen dem Satan nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, damit unsere Blicke nicht an ihm hängen bleiben, sondern an Christus. Das ist wichtig, ja? Wir wollen ihn ernst nehmen in seinem Wirken. Wir wollen auch von der Schrift lernen, was er vorhat, aber wir wollen ihm nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken und geben. Unsere Herzen hängen an Christus, unsere Blicke sind auf Christus gerichtet. Und nur von ihm her können wir uns auch mit diesen dunklen Sachen im Blick auf den Satan befassen. Alle eigene Neugier ist hier wirklich gefährlich. Auch wollen wir immer wieder bedenken, dass Satan trotz seiner unseligen Wirksamkeit ein bereits am Kreuz auf Golgatha besiegter Feind ist. Gott lässt ihm noch eine gewisse Zeit Raum zum Handeln, sein unseliges Werk zu treiben. Aber im Grunde genommen ist er am Kreuz schon längst besiegt worden. Christus hat ihn besiegt durch sein Leiden und Sterben am Kreuz. Und letztlich kann der Feind nicht verhindern, dass die Auserwählten Gottes zu Christus gezogen werden. Sie müssen kommen, die Auserwählten, und selig werden. Trotz des Werkes des Satans und trotz ihres angeborenen Unwillens und Unglaubens müssen sie kommen, und sie kommen und sie werden kommen. Bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. So sagt der Herr Jesus selbst: Es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, der Wille des himmlischen Vaters, dass ich niemand von denen verliere oder verloren gehen lasse, die der Vater mir gegeben hat. Niemand wird fehlen von denen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Niemand wird von den Auserwählten fehlen. Trotz ihres angeborenen Unglaubens und des Werkes des Satans, der alle Register zieht, um zu verhindern, dass sie zum Glauben kommen. Ist das nicht wunderbar? Das ist doch herrlich. Und so lasst uns am Schluss dieser Predigt noch einmal voller Dankbarkeit daran denken, welch eine große Sache es ist, eine gewaltige Sache, dass Gott uns die Decke von den Augen genommen hat, sodass wir das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes, sehen dürfen. Das ist eine wunderbare Gnade. Täglich sollten wir dafür danken. Welch eine Herrlichkeit, ihr Lieben. Wenn auch nur ein einziger Sünder zur Buße und zum Glauben an Christus kommt, nur ein einziger Sünder, dann löst das jubelnde Freude im Himmel aus. Und wir dürfen an dieser Freude teilhaben. Und so lasst uns in unserer finsteren Zeit des Abfalls auch die scheinbar, ich unterstreiche das einmal, die scheinbar geringen Dinge, die Gott durch sein Evangelium tut, nicht gering schätzen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, im Namen Jesu danken wir dir, dass du uns die Augen geöffnet hast, durch deinen Geist, durch dein Wort, für die Herrlichkeit des Evangeliums, von der Gnade Gottes in Christus Jesus, von diesem wunderbaren, ständigen, beständigen Gnadenbund. Und es ist unsere herzliche Bitte im Namen Jesu, Vater im Himmel, öffne noch manchen die Augen. Ja, tu dieses Wunderwerk auch an anderen noch. Und offenbare darin deine Herrlichkeit. Amen.